wenn du selbstständig bist, dann ist es die größte Wertigkeit, einfach dich auszuleben. Egal welches Fach, also dieses Ausleben auf deinem ganz persönlichen Lieblingsfach. Und das ist Wert ohne Ende.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und ich spreche jede Woche mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ihr eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode. Und ja, vielleicht inspiriert sie dich ja zu einer Idee oder motiviert dich, deiner eigenen Kreativität mehr Freiraum zu geben. Was auch immer es ist, schreib mir gerne dein Feedback. Schick mir deine Fragen oder Anregungen. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. In meinem Podcast spreche ich ja in jeder Episode verschiedene Themen an. Ich überlege mir immer im Vorfeld, was ist besonders an meiner Interviewpartnerin in der Folge. Und natürlich kann ich da immer nur an der Oberfläche kratzen. Und wenn du ein bestimmtes Thema hast, dass ich mit ihr angesprochen habe, dass du gerne nochmal vertiefen möchtest, dann schreib mir doch gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin und du kannst dich dann mit ihr weiter darüber austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Heute spreche ich mit der super kreativen Eva Vollmer. Eva hat zusammen mit ihrem Mann Robert das ökologische Weingut Eva Vollmer in Mainz-Ebersheim gegründet. Sie hat in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert und anschließend noch eine Doktorarbeit geschrieben. Und darüber wird sie mir erzählen im Podcast jetzt und wie das mit der Namensfindung für das Weingut war. Außerdem haben wir uns noch über Familienmanagement, Online-Weinproben, eine scheue Grazie aus Akazie und über die Biofamilie Rheinhessen unterhalten und natürlich auch über das Filmprojekt Wein weiblich und noch vieles andere mehr. Eva ist eine authentische, kreative Chaotin und das meine ich absolut im positivsten Sinne. Sie weiß genau, was sie hat und was sie will, sowohl im Betrieb als auch im Leben. Und es ist unglaublich und beeindruckend, was so alles an Ideen und Gedanken ständig in ihrem Kopf spuken und heraussprudeln. Und es ist wahnsinnig spannend, ihr da auch immer in ihren Gedanken zu folgen. Eva und ich kennen uns schon länger, aber so richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich über unseren gemeinsamen Buskurs. Das ist eine Weiterbildung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich mag Eva total gerne. Sie ist direkt und immer geradeaus heraus, sagt, was sie denkt und das mag ich. Ja, das ist manchmal gar nicht immer so einfach zu verstehen für Otti Normali. Denn sie ist eine super kluge Frau mit großartigen Ansichten und Visionen. Ich finde, sie ist so eine richtige Powerfrau, die ihresgleichen sucht. Sie packt mit an, sie macht sich auch gerne mal die Hände schmutzig. Und ihre positive Energie reißt sofort jede und jeden mit. Aber hör doch einfach selbst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Eva,
schön, dass du da bist.
Ja, gerne. Also, ich hab's gefunden.
Yeah. Nee, super. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mitmachst bei meinem Podcast. Ich glaube, wir machen so ein bisschen Rheinhessisch, Hochdeutsch gemischt, gell? Das habe ich so
gedacht. Wir sind zweisprachig aufgewachsen. Ja, wir geben uns zwar Mühe, aber wir wollen und können es nicht verstecken.
Ja, ich glaube, das wird so hin und her switchen. Aber da müssen unsere Zuhörenden durch. Frau Doktor, kann man ja sagen, gell? Ich finde es ja mega, dass du einen Doktortitel hast und es gibt ja Leute, die kaufen sich den. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber das hat man schon mitgekriegt. Aber du hast dir den erarbeitet und du hast dafür eine Doktorarbeit geschrieben. Wieso wolltest du einen Doktortitel haben? Und was steckt da genau dahinter? Das ist in Weinbaulichen, ne? Hast du den?
Ja.
Erzähl mal grad.
Also quasi, ich darf ein Geheimnis vorneweg stellen. Das war nicht geplant und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mir so einen Doktortitel einheimse. Also ich habe ja meine Weinküferlehre erst gemacht, dann habe mein Studium in Geisenheim gemacht und Auslandssemester und. Also die Ausbildung war mehr als abgeschlossen aus meiner Sicht. Also die Schule war lang genug und ich hatte auch quasi im letzten Jahr meines Studiums schon mit meinem Mann zusammen ein Weingut gegründet und man denkt ja, dann hat man genug Arbeit. Und dann wurde mir aber, ja, das hört sich jetzt an, so ein bisschen wie so ein Kuhhandel, aber das das ist so passiert. Also mein zukünftiger Doktorvater und mein Professor quasi hat mir gesagt, Frau Vollmer, Sie müssen bei mir noch promovieren. Also das ist, ich hab's Thema, Sie sind die Frau dafür und ich lasse nicht eher locker, bis es losgeht.
Okay.
Und dann habe ich erstmal mit wehenden Fahnen abgelehnt, also sofort gesagt, ne,
lass mich in
so viel und so lang Schule in Anführungszeichen, weil es ist ja ein Studium, ja, höher liegende Schule, aber ich wollte loslegen, ich wollte das Weingut, ich wollte nicht mehr warten.
Das war da alles schon, stimmt.
Genau, also letztes Jahr Weinbaustudium war erstes Jahr Weingut, ja, und dann kam dieses unmoralische Angebot. Jetzt mach mal hier Doktorarbeit. Ich habe erst gesagt, nee, also so viel schreiben. Und ich kam ja quasi erst aus einer ganz langen Diplomarbeit raus.
Ja, da warst du froh, dass es erst
mal Es war ja erst mal rum. Und dann hat mein Mann ein paar Mal gesagt, ja, willst du nicht nochmal drüber schlafen? Und nach 2-3 Nächten habe ich gesagt, ja, warum nicht? So eine Chance kriege ich nie mehr wieder. Und das Thema ist da, das war jetzt quasi nicht mein Steckenpferd-Thema, weil ich ja eher eine Kellermieze bin, also das, was im Weinkeller passiert und von mir aus auch noch ein Marketingprofi, jetzt zwar kein ausgekorener Ausgebildeter, aber ich bin geboren fürs Marketing, aber plötzlich war ich dann am Promovieren auf einem Weinbauthema zum Steillagenweinbau mit einer Dauer von, wie lange hat es gedauert? 3 Jahre, wo ja auch noch eine Masterarbeit geschrieben werden musste, so zwischendrin. Und ein Fremdstudium in Gießen mit Ernährungswissenschaftlern zusammen, wo ich gesagt habe, ich sitze in Vorlesungen, da habe ich in meinem Leben noch nichts davon gehört. Aber ich wollte es halt schnell machen und ich wollte es effizient machen. Und ich habe dann, hab's dann einfach gemacht.
Hast du es durchgezogen? Und ja. über was für einen Zeitraum ging das dann?
Also ich war erstmal auf einer Warteschlange und habe dann die Masterarbeit schreiben dürfen. Und nach in der insgesamt Dauer, ich war ja auch noch wissenschaftlich angestellt während dieser Doktorarbeit, deswegen, ich habe ja auch andere Forschungsprojekte noch betreut.
Das war da auch noch.
Genau, also das ging alles gleichzeitig. Also ich hatte eine wirkliche Stelle, war dann auch versichert dort. Das ist ja toll, wenn man als Selbstständiger loslegt, wenn man wenigstens mal schon mal eine Versicherung hat. Also es hatte auch seine praktische Seiten. Ich hatte ein Gehalt und das Gehalt brauchte ich dringend, um mein Weingut zu füttern.
Okay.
Und nach 3 Jahren war es dann abgeschlossen. War es abgeschlossen. Ich hatte noch diese Mammutaufgabe, dann mich mündlich zu verteidigen, was ich ganz gruselig fand, weil mir war noch nie in meinem Leben auch so schlecht und so unwohl. Also wenn man eine Doktorarbeit geschrieben hat, dann hat man ja quasi ein Schriftstück verfasst,
ja,
was bei mir eine gute Seitenanzahl hatte, also da war schon viel Input drin.
Okay.
Und dann muss man aber vor 3 verschiedenen Professoren, die dann mündlich, wie eine mündliche Prüfung, diese Arbeit. Also die fragen dann speziell dazu und fragen aber auch quer.
Okay.
Und mir war so schlecht.
Über diese Arbeit, ja. Mündliche Prüfung.
Mündliche Prüfung, aber auch so die schlimmste meines Lebens, wenn ich sagen kann, weil ich auch noch quasi recht ganz frisch schwanger war. Das heißt also, dann eröffnen musste nach bestandener Prüfung, dass der Siegessekt nicht mehr geht. Also, du siehst, es war alles sehr press im Timing.
Okay, ja, spannend. Aber du bist jetzt stolz drauf, natürlich. Nutzt du den Titel in irgendeiner Form? Bestehst du drauf, dass der da immer dabei steht? Ich meine, da gibt es ja viele, die dann sagen, ja, bitte Doktor vorne dran und so. Das kann ich mir bei dir nicht so vorstellen.
Also ich bin ein ganz klarer Understatement Doktor aus dem Hinterhalt kommend. Das sieht man schon allein auf den Weinflaschen. Also als das dann klar war und als dieser Doktortitel eben Wirklichkeit wurde, Die hat ja gleich gesagt, ja, Weingut Dr. Eva Vollmer. Ich sagte, nein, ich fühle mich ganz, ganz stark als der Mensch Eva Vollmer, was ich ja auch in der Zwischenzeit als Marke etabliert hatte, ganz stark etabliert hatte. Und ich bin die Winzerin Eva Vollmer. Und noch heute zucke ich zusammen, wenn jemand Dr. Eva Vollmer sagt, weil das für mich immer noch so eine Distanz bringt, die aber ja quasi nur in meinem Kopf herrscht. Also ich komme damit zurecht. Und vielleicht bei der nächsten Verkehrskontrolle oder so macht sich das auch ganz gut. Wer weiß, wo man es überall gebrauchen kann. Oder in so Rechtsfragen unterschreibe ich dann auch mal so ganz bewusst mit Dr. Eva Vollmer, aber selten. Also ja. Sonst, wenn Weinkunden mich anschreiben, bestellen Wein und schreiben, liebe Frau Dr. Vollmer, dann denke ich immer, hey. Aber es ist okay, ich kann damit leben und ich bin ja auch stolz auf jeden Fall.
Ja, das kannst du auch auf jeden Fall sein. Also ich finde es mega, wie gesagt, großen Respekt. Das ist schon eine super Leistung. Ja, du hast es gerade gesagt, du hast ein eigenes Weingut, das deinen Namen trägt. Wieso hast du das damals so genannt? Du hättest ja auch einfach sagen können, Weingut Vollmer, Inhaberin Eva Vollmer, wie es so klassisch überall vorherrscht. Was hast du dir damals dabei gedacht? Was war so die Intention?
Also zu einem Weingut gehören ja zwei dazu und wir haben das zusammen gegründet. Mein Mann heißt Robert Wagner und so heißt er heute noch. Also nach der Heirat hat jeder seins behalten, aus Marketinggründen. Nee, also das hat sich halt so ergeben. Wir haben lang diskutiert und auch über diesen Weingutsnamen haben wir lang diskutiert. Mhm. Weil wenn man was zusammen machen will, dann sollte man ja auch im Namen erkennen, wer dahinter steht. So waren die vielen Gedanken und wir haben lange Listen geführt, wie dieses Weingut heißt. Wir hatten auch Fantasienamen. Der gruseligste war Weingut Evbert, also auf Eva und Robert zusammen küvettiert. Also wir haben uns zusammen verschnitten. Also es war... war ganz, ganz lang und sehr, sehr mühsam. Und irgendwann haben wir dann auch gesagt, ja, Weingut Wagner. Mensch, google mal Wagner. Und da kamen keine Ahnung, wie viele Einträge. Und Google hat ja quasi schon ganz klar für Vollmer gesprochen. Das war Punkt 1. Und dann war die Frage, kommt die Eva damit, ist es das Weingut Vollmer oder ist es das Weingut Eva Vollmer?
Vollmer gab es ja auch schon, oder?
Das gab es schon, klar. Es gibt große Vollmers, in deren Fußstapfen ich größenmäßig nie treten will und auch nie werde. Das ist dann halt auch der bekannte Name. Und dann, also nach diesem ewigen Hin und Her hat zufällig auf einer, das waren ein Genussabend auf einem anderen Weingut und da habe ich neben meinem alten Chef gesessen. Ich habe schon mal in der Weinkellerei gearbeitet, im Keller und mein alter Kellermeister hat gesagt, warum überlegt ihr? Das Weingut heißt ja wohl selbstverständlich Eva Vollmer und was ich überhaupt hier noch da hin und her, also dieses so ganz frei raus und jetzt auch von jemand, der von der Altersklasse auch oben drüber ist und der dann sagt, ja klar heißt es Eva Vollmer, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Und dann bin ich heimgekommen, habe ich gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil jetzt hört es sich ja an wie, naja, das war halt so ein Name. Aber damals, und ich spreche jetzt auch mal von damals, obwohl es ja quasi erst, das war 2007 beziehungsweise 2006, 2007, da kam es ja zu der Gründung, da gab es kein einziges Weingut in unserem ganzen Anbaugebiet, sprich Rheinhessen, größtes Anbaugebiet von Deutschland, das den kompletten Namen der Frau getragen hat. Da waren wir die allerersten und deswegen war mir das auch irgendwie, da konnte ich das nicht einfach so entscheiden. Mhm. Und die Entscheidung war aber richtig. Wir haben da was losgetreten und wir sollten auch nicht die Letzten bleiben, die das so tun, sondern der damalige Exot ist heute eigentlich gang und gäbe und gehört einfach dazu, dass Namen oder dass Weingüter Frauen Namen tragen.
Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe ja mit der Heidi Schröck auch schon ein Interview geführt. Das heißt ja auch Heidi Schröck, Weinbäuerin in Rust. Also sie hat das in Österreich auch so gemacht. Und da kommen halt jetzt die Söhne hinzu. Und da heißt es dann erstmal Heidi Schröck und Söhne. Also witzigerweise, so wie wir vom Altherdenken noch kennen, wo die Männernamen standen und dann irgendwann kam und Sohn oder und Söhne. Und manche Jüngeren haben es dann wieder umgestellt auf ihren Familiennamen oder haben sich, mein Bruder, die haben komplett anderes, einen anderen Begriff sich dann überlegt, einfach um den Familiennamen da außen vor zu lassen. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze und wie du es jetzt erklärst, macht es auch richtig Sinn, ja, das Ganze.
Ja, ich meine, dieses und, also wenn man den Namen erweitert, um jemand Neues reinzuholen im Betriebsleitertum, da fällt mir sofort quasi meine Freundin oder unsere Freundin, wir kennen sie beide, die Miriam ein, die dann damals als ihr Vater das Weingut Lothar Schneider, dass es jahrelang als Weingut Lothar Schneider und Tochter gelaufen ist, bis sie sich, ich glaube, nach 7 oder 8 Jahren dazu überrungen hat, das Weingut umzunennen. Ne?
Ja. Aber es kann ja auf Zeit sein. Ich meine, man kann das ja ändern, ja, wenn es irgendwann einmal passt.
Dann und neue Generationen haben auch neue Marketingideen und vielleicht auch ganz andere Zielgruppen. Und dann tut sowas auch nicht weh, sowas umzubenennen. Wobei ich jetzt hingegen, wenn man mal ein anderes Beispiel nimmt, auch so eine Theresa Breuer gut verstehen kann, die damals in eine Dynastie, in eine Weingutsdynastie ins kalte Wasser. Sie ist ein bisschen leider abrupt reingeschlittert, weil der Vater verstorben ist ganz früh. Sie hat jetzt aus diesem Respekt der Generationen einfach den Namen übernommen und ist aber trotzdem als Person so stark und so in den Köpfen, dass es jeder weiß, automatisch, ohne dass jetzt der Name da mit reingrätscht. Also es gibt viele Methoden, und jeder macht das schon irgendwie richtig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe das ja damals auch alles ein bisschen miterfolgt. Wir kennen uns ja aus dem Buskurs. Und in dieser Zeit hast du ja das alles mit entwickelt. Wir konnten da bei deinen Gedanken auch das Ganze miterleben. Da warst du noch kinderlos. Mittlerweile habt ihr 2 Kinder. Ich weiß noch, dass damals haben ein paar gesagt, oder ich glaube, wir haben da auch im Buskurs also mal drüber gesprochen, naja, warte mal ab, ne, bis da die Kinder kommen, dann geht es alles auch nicht mehr so einfach. Und ich finde es immer so schade, dass viele denken, durchs Kinderkriegen wird die Frau da automatisch ausgebremst. Das ist in vielen Fällen so, aber das muss ja eigentlich gar nicht sein, finde ich. Und da würde mich jetzt mal interessieren, habt ihr euch da im Vorfeld Gedanken gemacht, wie das Ganze ja dann strukturiert wird, wenn dann mal Kinder kommen? Hast du da dein Netzwerk entsprechend um dich rum geschart, die ganze Familie da irgendwie schon eingeteilt, du machst dann immer das? Wie war das oder war das alles spontan?
Also dadurch, dass das vorgehende Leben ja schon press- und powermäßig war, ja dann Studium, dann ging das irgendwie und dann war die Doktorarbeit und in der Zwischenzeit habe ich immer gesagt, ja normalerweise wäre es jetzt mal so Zeit, aber mach doch das erst fertig. Währenddessen haben wir halt immer öfter drüber gesprochen. Und dann war aber auch natürlich die Angst und so dieses, ey, dann machen wir noch dies und das fertig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz häufiger Satz, der genommen wird. Ich muss doch erst noch das fertig machen, sonst ist ja mein Leben zu Ende, wenn dann der Nachwuchs auftaucht. Ich habe aber auch währenddessen mit gar nicht vielen Leuten gesprochen, aber mit einer, die ganz wichtig war, nämlich eine Musikerkollegin, ich mache auch noch Musik im Blasorchester, und die ist, die hat 3 Kinder, die hat mich angeguckt, hat gesagt, du wartest nicht und du überlegst jetzt auch nicht. Du überlegst nicht, wie es geht und wie es dann gemanagt wird, sondern wenn du überlegst, dann machst du es nicht. Hm. Und guck doch mal, bei mir geht's doch auch. Ich habe hier mein Bauernladen, die hatten einen großen Hofladen und das managt das auch alles mit 3 Kindern. Also die hat mich quasi 5 Minuten an die Seite genommen und hat gesagt, jetzt oder nie, los geht's. Ja. Und das war auch genau der richtige Tipp, weil wenn man viel überlegt und wie gesagt, mit der Beendigung der Doktorarbeit war ja dann quasi auch die erste Schwangerschaft am Laufen sozusagen, wo man dann auch gar nicht mehr zurück konnte.
Ja.
Und ja, es geht auch immer irgendwie. Bei mir ist es schon halt ziemlich, also ich weiß nicht, ob man dieses Tempo jeder Familie zumuten kann, dass wir daheim fahren, das weiß ich echt nicht, weil die vielen Ideen, die vielen Baustellen, wir haben ja auch eine Öko-Landwirtschaft, also nicht nur dieses Öko-Weingut, was wir haben, sondern jetzt seit neuestem dann auch gesagt, wir wollen Öko-Pioniere auf ganzer Linie sein, haben 100 Hektar ökologische Landwirtschaft. Und das läuft alles in diesem kleinen, in dieser kleinen Familienklitsche. Und ohne die doppelte Oma-Power würde ich es auch nicht packen. Aber ich schleife die auch, und das ist ganz bewusst, und das soll überhaupt nicht hier an Kinderarbeit oder was herankommen, aber ich schleife die in diesem Betrieb auch gutmütig, gnadenlos auch mit ja, mir mit.
Überall dabei.
Weil als das losging mit einem kleinen Baby zu Hause, dann habe ich während dem Abfüllen Druckbetankung im Hintergrund gemacht und bin dann wieder zurückgerast. Aber die Zeit, die wir halt mit den Kids haben, ist ganz intensiv und das, ja.
Ist noch wichtig.
Genau. Ja. Und jetzt, wenn Kartons gefaltet werden, dann falten die Kids Kartons und die haben einen riesen Spaß dabei.
Ja.
Jetzt ist es natürlich schwierig, Homeschooling kommt auch dazu. Da wird alles sehr abenteuerlich und auch ganz nervig. Also ich muss ehrlich sagen, dass wir im Moment am Limit sind. Aber es geht immer noch.
Ja.
Und wir bewältigen Dinge, die eigentlich quasi schon ohne Kinder unmachbar erscheinen. Es geht trotzdem. Und die leben gut und sind glücklich und schlau.
Ja, sehr gut. Ja, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass die das auch spüren, ja, dass da ein Zusammenhalt auch ist und dass das einfach ja, das Leben auch ist. Aber was siehst du da so als deine größten Herausforderungen, das Spagat wirklich zu machen? Als Frau hat man ja oft so, bin ich jetzt eine schlechte Mutter oder wird vielleicht von anderen mal komisch angeguckt von der Seite im Kindergarten, in der Grundschule, so ging es mir früher auch oft, ja, wenn ich immer die Letzte war, die Hella vom Kindergarten abgeholt hat um kurz vor 5. Aber es war für die Hanna war das damals in Ordnung, ja, die war dann noch die Einzigste, hatte eine 1:1-Betreuung und hat da auch geholfen noch und für die war das schön, aber kann man ja unterschiedlich sehen. Aber was ist deine größte Herausforderung in diesem Konstrukt jetzt mit den Kindern?
Also in der Tat ist es wirklich das Management, das Zeitmanagement der Kinder in mein Ding zu integrieren. Weil jeden Tag ist doch es eigentlich so, dass, oder beziehungsweise an manchen Tagen auch anders, aber man weiß doch, und das weiß ja dann jede Mutter, dass das Kind um 12 Uhr vom Kindergarten abgeholt werden muss. Von wem auch immer. Und es ist manchmal so holprig und hin und her, das wird vergessen.
Echt?
Also das wird vergessen. Und es ist, ich bin da schon gut bekannt, dass der Kindergarten anruft und sagt, hier sitzt noch das Winzerkind. So.
Gibt's noch jemand und holt das Kind?
Genau, also ich bin ja auch große Toleranz da gewöhnt und bin aber auch jemand, der sagt, egal in welcher Arbeitsphase ich jetzt stecke, wenn jetzt was kommt, dann im Gegenzug, ich denke immer, das ist ein Geben und Nehmen, dieses Kindergarten-Elterntum. Wenn mit meinen Möglichkeiten, und ich habe große Möglichkeiten, ich habe einen Traktor, ich habe einen Anhänger, ich habe aber auch Traubenlese und ich habe dies und das. Ich entwickle immer Situationen, wo der ganze Kindergarten davon profitiert, dass er so eine Mama hat.
Ja.
Und das ist mir ganz wichtig. Oder auch, wie kriegen die Kinder das hin, ihre Tradition während dieser gerade sehr holprigen Zeit, also diese Corona-Nummer, diese ganz schwierige Zeit auch für so Einrichtungen. Und ich fand das so schade, dass die keinen St. Martin haben und alle St. Martinszüge sind ausgefallen, dann habe ich gesagt, ihr geht mit Mundschutz, weil ihr seid ja in der Einrichtung, das ist eine kleine, ihr geht in den Weinkeller und wir machen das Licht aus und ihr habt euch Laternen gebastelt und dort wird der St. Martin gefeiert. Und das ist dann auch wichtig, dass man sagt, okay, ich weiß, ich bin hier und da die scheinbare verpeilte Rabenmutter, ja, die jetzt hier 5 Minuten zu spät kommt. Ich bin aber auch diejenige, die 3- und 4-fach zurückgibt.
Ja, super. Mit deinen Möglichkeiten. Dann.
Genau,
ja,
da hat ja jeder seine Möglichkeiten.
Ja.
Und jeder hat irgendwas, was er geben kann.
Ja, das wird
und
großartig.
Und ich glaube, dass das dann einfach am Schluss über den Kamm geschert 0 auf 0 aufgeht und jeder glücklich sein kann.
Sehr gut. Und sowas ist halt auf dem Land auch noch möglich, finde ich immer.
Ja, genau. Da geht auch mal der kurze Dienstweg.
Genau. Das heißt, was für einen Tipp würdest du da den selbstständigen Frauen geben, wenn so Situationen sind, dieses Geben und Nehmen zu forcieren und zu sagen, okay, oder auch vielleicht einen Tipp dahingehend, dass man sich vielleicht nicht schlecht fühlt oder, das ist ja oft, ne? Man kriegt das ja so suggeriert.
Ja, also ich würde mich nur deswegen schlecht fühlen, wenn jetzt mal ein Satz käme, du Mama, du kümmerst dich überhaupt gar nicht mehr um mich, weil du bist ja nur noch in deinem Büro.
Mhm.
Wenn dieser Satz käme, dann würde ich alles wegschmeißen und würde reingehen und würde ganz intensiv mich kümmern. Und nicht aus schlechtem Gewissen, sondern um zu zeigen, dass das Kind die Wertigkeit hat.
Ja.
Gut, je älter die werden, umso mehr nutzen sie das ja auch dann quasi strategisch. Das ist ja ganz klar. Ich glaube aber, dass ich meinen Kindern, indem ich eben sage, diese Sonntagszeit ist sehr intensiv und das ist dann unser ganzer Tag. Und auch die Abendszeit, es ist halt jetzt für den eigenen Körper eigentlich unfair, wenn man 16 Stunden am Tag arbeitet oder also zwischen 12 und 16 Stunden am Tag arbeitet und dann nachts noch hingeht, beziehungsweise das alles noch auf sich nimmt. Also es geht wirklich oft an die körperliche Grenze, aber es ist doch selbstverständlich, dass ich irgendwie noch das Kind ins Bett gebracht kriege,
ja,
und dann gehe ich halt noch mal 2 Stunden runter. Oder dass ich es morgens im Kindergarten, gut, der Opa fährt es dann, ja, aber dass ich das noch fit gemacht kriege für den Kindergarten.
Ja.
Ja, und ich meine, wenn man dann jetzt Kinder hat, man weiß ja, wie unterschiedlich intensiv die Kinder auch Liebe und schmusebedürftig sind. Also liebebedürftig ist jedes Kind,
ja,
und schmusebedürftig in verschiedenen Stufen sozusagen.
Phasenweise.
Und wenn man dann jetzt, also mein Sohn, das ist ein Schmuser vor dem Herrn, also dem darf man sowas nicht wieder sagen. Und wenn dann jetzt irgendein ein Buch, jedes Kind kann schlafen lernen, dir sagt und suggeriert, dass du den Kindern antrainieren kannst, dass sie ohne dich schlafen. Wir haben das bei unserer Tochter gemacht und es hat geklappt, komischerweise. Also die macht das aber auch ganz allein.
Ja.
Und bei meinem Sohn hat das nicht geklappt.
Mhm.
Wir haben es aber auch nur ganz kurz versucht, weil ich gemerkt habe, dass der darunter leidet. Und seitdem, und er ist jetzt gerade 5 geworden, da braucht er halt den Körperkontakt zum Einschlafen. Und das ist nicht verwehrbar.
Mhm. Ja.
Das kann man dann, egal wie irgendwelche Bücher es betitulieren, wenn man den Tag über nicht die viele Zeit hat, dann muss man dann auch vermeintliche, verweichtliche Rituale schaffen, um zu sagen, wir schlafen halt zusammen ein und du liegst in meinem Arm, fertig.
Naja, und er hat dieses Gefühl der Geborgenheit und weiß, dass
genau,
du dafür
genau
bist. Oder ihr beide.
Genau,
ja,
und wenn er dann ratzt, kann ich ja immer noch schnell ins Büro abhauen und irgendwelche Aufträge schnell machen oder Päckchen packen.
Ja.
Ja, es geht an die Grenze und das weiß auch jeder. Und man muss aber auch sehen, wo ist, das merke ich ja jetzt auch, jetzt gehe ich auf die 40 zu, diese körperlichen Grenzen werden auch deutlicher ausgelotet.
Hm.
Ja, also vom eigenen Körper suggeriert. Und das darf man dann auch nicht auf Dauer und auf immer und ewig wegkopieren.
Ja.
Das muss ich jetzt auch, das muss ich halt für mich mal lernen. Da habe ich schon so viele Kurse und so viel, ich weiß ja eigentlich, wie es geht.
In der Theorie war es
und,
mir das
und, immer. Genau, und ja, weiß aber auch, dass mein Betrieb es im Moment halt leider nicht verträgt, dass ich weniger mache.
Hm. Aber ihr teilt euch das schon auch auf, oder? Dein Mann ist da gleichberechtigt.
Ja, klar,
und
genau. Also der
zusammen mit Family-Unterstützung.
Genau, der muss auch ins Bett bringen, wobei, ja, wenn die Mama da ist, dann hat der Papa auch keine Chance. Ja, und dann ist es schon wieder schwierig. Ja.
Was ich auch schon oft mitgekriegt habe, oder also auch von Weingütern, ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt, Au-pairs mit einzuplanen, um da auch ja, so ein bisschen Freiräume sich zu schaffen. Habt ihr da schon mal Gedanken gemacht? Ist das ein Thema oder eher nicht?
Die Gedanken waren da. Es war auch schon mal ein Nachtbarsmädchen, was ein bisschen Babysitter gemacht hat. Aber diese, diese Oma-Zeit ist so wichtig und intensiv und so heilig, dass ich, solange es noch geht, da überhaupt nicht runterdrehen will und kann.
Das stimmt. Also das mit den Großeltern, wenn sie in der Nähe sind, das ist sehr, sehr praktisch. Und für beide Seiten, ja. Da haben die Großeltern sind glücklich und die Kinder auch.
Und was die da lernen, ist im Leben nirgendwo mehr nachzuholen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, also gut, Au-pairs haben dann andere, vielleicht reden die dann auch andere Sprachen mit dem Kind oder keine Ahnung, es gibt ja tausend Vorzüge.
Das war oft der Anlass, ja, genau.
Aber mein Mann redet mit den Kindern Englisch, das hat er sich mal irgendwie aufs...
Echt, macht er das, ne?
Das hat er sich irgendwie aufs Parkett geschrieben und das macht er und die sprechen ihr Englisch, ja, fertig. Brauchen wir kein Au-pair, kann
echt,
er machen.
Echt, das klappt nicht.
Das klappt, ja.
Du hast das mal erzählt,
ja.
Und dann dachte ich, das wäre so ein Gag, aber... Der zieht es durch, ja?
Der zieht es durch, ja. Ist ja kein Native Speaker, aber er hat ein gutes Englisch. Also wenn ein Ami ihm zuhört, dann denkt er, es wäre einer der Iren. Ja. Aber er zieht es durch und ja, klar, die Autorität ist dann halt so ein bisschen schwierig, weil jeder spricht halt Deutsch und nur einer Englisch, da ist es schwer. Es ist auch schwer, jetzt so richtig gute Befehle zu geben. Da fehlt halt auch das Vokabular.
Ja,
und,
ja, okay.
Aber es klappt und er zieht es durch.
Sehr cool. Ja, eins deiner besonderen Fähigkeiten ist deine Kreativität, wie ich finde. Also das bewundere ich echt. Also ich bin auch ein Stück weit kreativ, aber was du da so machst, das finde ich ja mega cool. Du hast deine Weinetiketten entsprechend mit Sprüchen, du hast T-Shirts gemacht. Das ist alles so ein Guss auch und total witzig. Was würdest du denn sagen, ist so deine kreativste Zeit? Oder wann kommen dir so die besten Ideen? Kannst du das sagen?
Nee, die gibt's nicht. Also die ne Präferenzzeit. Ich bin jetzt auch niemand, der entweder, wie war das mit Eule oder Nachtigall? Nee, Quatsch. Lärche.
Nee.
Ja, genau. Das eine wäre dasselbe. Also ob du jetzt ein Früher- oder Spätmensch bist. Also wenn man so hart und intensiv arbeitet, dann darf es früher oder späte Löcher gar nicht geben, sondern du hast halt deine Vollpower.
Mhm.
Und die Kreativität, die kann viele Gesichter haben. Also gerne im Weinberg, das ist jetzt auch gar keine Zeit gebunden, sondern ich feiere es, wenn ich raus darf und wenn ich einfach mal schnell, ob es das Büro zulässt oder nicht, da rausgehe. Also bei einer Arbeit, die nicht die vollste Konzentration benötigt, werde ich kreativ.
Mhm.
Ansonsten brauche ich die zündende Idee und die kommt einfach und zu jeder Zeit und immer. Und dann muss ich mich aber auch in Ruhe dran setzen, um es zu vollenden und zu vollfertigen. Das geht aber auch sauschnell. Also zum Glück geht es sauschnell. Wenn ich jetzt ein Marketingbüro bräuchte, um das auszuarbeiten, wäre ich arm. Und ich würde auch meine ganze Arbeit nicht mehr geschafft kriegen, wenn ich für Kreativität Zeit bräuchte. Also ich bin so ein Blitzkreativer, wo es dann auch mal sein kann, Eva, schreib jetzt ein Lied oder schreib ein Gedicht, dann darf dafür eine halbe Stunde da sein und der Rest, gut, man kann noch feilen, aber der Grundbaustein steht.
Wenn du da jetzt so ein Ringer bist und hast du so eine Idee, musst du dir das gleich aufschreiben oder behältst du dir das oder schickst du ihm Roberto WhatsApp hier die und die Idee? Wie läuft das bei euch?
Nee, das behalte ich mir, beziehungsweise am allerschönsten ist es, und das ist ja auch dann oft so, wenn ich jemanden dabei habe und da erzähle ich, boah, wir könnten doch das und das und das und machen wir jetzt mal diese jüngste bombastische Idee im Herbst, wo ich gesagt habe, wir machen eine Wein-Schokoladen-Käseprobe, Wein-Schoki-Käse. So, ich habe das gesagt. Und haben alle gedacht, was will sie jetzt?
Das hast du jetzt schon.
Ja, und vor allen Dingen, wir machen auch einen Adventskalender, das kommt dann im Dezember und vielleicht machen wir doch. Und dann führe ich ein halbwegs Selbstgespräch, wo aber dann auch die Leute immer dann Input und mich weiter katapultieren. Und wenn ich es einmal erzählt habe, dann brauche ich nichts aufzuschreiben, sondern dann weiß ich,
so zack.
Ja. Und dann brauche ich es nur noch. Also so eine Kreativität, die einen selbst überholt, ist natürlich auch anstrengend, weil die Ideen fließen und für Projekte, wo man quasi, man müsste einen Menschen an ein Projekt setzen, so ist es ja in der normalen Arbeitswelt, um dieses Projekt zu erfüllen. Ja, wenn ich aber drei Projekte gleichzeitig habe, dann ist es extrem schwer, mir da selbst noch zu folgen. Aber am Ende, komischerweise, klappt es dann immer. Man muss nur gucken, dass man dabei den Verstand nicht verliert. Das ist wirklich so. Also da muss man manchmal denken, eigentlich bist du doch bekloppt, aber du kannst es jetzt nicht fallen lassen, weil das ist jetzt genau das,
genau die richtige Idee,
was du machen willst.
Ja, ist cool. Und du machst ja ganz viel Außergewöhnliches. Also, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, diese Verkostungen, das mit den Dunkelweinproben hast du auch noch, gell?
Genau, die Dunkelweinproben im Moment haben so ein bisschen leider...
Das sind so die grundsätzlichen Ideen.
Genau.
Galeabend, diese Picknicks im Sommer, finde ich auch mega, was auch, glaube ich, saugut ankommt. Also so richtig coole Sachen und ich finde es auch außergewöhnliche Sachen. Und wenn es die Leute auch annehmen, ist ja mega, ja. Und du hast ja da auch einen guten Zulauf. Brauchst auch viele Leute dafür, oder? Die dich dabei unterstützen.
Ja, also...
Die müssen ja auch alle mitziehen. Wie schaffst du das... die das alle machen, dass du die motivierst, Familie, Leute, die mitarbeiten auch. Ich meine, so ein Picknick, da brauchst du ja auch viel Personal. Was ist so dein Trick, um die alle zu motivieren?
Im Prinzip ist es ja nichts anderes. Es gäbe ja quasi die Arbeiterseite, was bei uns Familie ist, und es gäbe diejenigen, die es dann später kaufen möchten, weil sie es cool finden.
Ja.
So, aber auch nicht nur, weil es gut schmeckt, sondern weil sie das Gesamtpaket lieben.
Mhm.
Und ich glaube, auf beiden Seiten funktioniert es ähnlich, dass durch so eine geladene Energie und so eine Freude und so ein Selbstverständnis davon, dass diese Ideen toll sind, dass ich da beide Parteien einfach abhole mit dem Auftreten, was so eine positive Energie
und Begeisterung auch, oder?
Genau, da bin ich, also wenn ich was habe, dann sage ich, wir machen das und die Leute ziehen damit. Deswegen ist es ja auch so bei Weinproben, was mein unheimliches Steckenpferd ist, dass ich die Leute in den Bann ziehen kann, aber nicht jetzt negativ gesehen, sondern einfach ganz, ganz dicht an mich, an meine Persönlichkeit, an meinen Typ Mensch ranhole und an auch meine Geschichte und meine Erlebnisse.
Und du lässt wenn man so dran teilhaben.
Genau, also die hole ich mit und die will ich auch abholen und die will ich zum Lachen bringen, die will ich in der Spannung halten, die will ich zum Denken animieren. Also ich versuche immer, wenn man ein Mensch ist, der ganz viele positive Energie ausstrahlt, die einfach abzusprühen. Ja, und das,
fast genug.
Ja, ich verteile ganz gern. Und ich liebe das dann, wenn die Leute staunen und wenn die Leute das gut finden.
Ja.
Und das funktioniert und deswegen mache ich es, weil es mir so viel zurückgibt. Und so funktioniert es dann auf Arbeiterseite auch. Also oft kommt natürlich echt dieses, oh Gott, sag mal, bist du bekloppt, was du jetzt da machst? Aber irgendwie klappt es immer. Auch meine Cousine, die bei mir als rechte Hand im Büro mitarbeitet und jetzt auch ganz viel Stress hat mit dem Homeschooling und dann haben wir diesen zweiten Arbeitsplatz eingerichtet. Also es ist eine ganz, ganz schlimme Situation, weil wir können gar nicht miteinander reden. Und sie wird täglich von meiner kreativen Energie überrumpelt.
Okay.
Aber sie muss, also ich muss halt nur dran denken, ihr zu erzählen, was ich mir gedacht habe.
Ja.
Ja, die kommt manchmal und sagt, sag mal, du hast jetzt so ein Paket Early Bird. Was ist denn das? Ich soll die Leute bestellen bei mir den Early Bird, aber mit Ö, den Early Bird, zweimal Ö, Early Bird.
Den hast du das auch so betitelt.
Den habe ich so betitelt als Early Bird. Das war dann in einem Kundenbrief, wo ich dann ein Weinpaket mit den neuen Weinen als Early Bird. Sie sagt, die Leute bestellen Early Bird.
Was ist denn
das? Was? Also Punkt 1, was wollen die von mir? Punkt 2, was soll da rein? Und Punkt 3, wie viel kostet es überhaupt? Also keine Ahnung davon.
Mhm.
Also ganz typisch, das haben wir auch in unserem Seminar gelernt, ganz typisch kreativer Chaot, die sich ganz gerne selbst überholen und die nächste Idee bahnt sich an und dann vergisst man vielleicht anderen davon zu erzählen, von der Idee Nummer 2.
Aber wenn die dich ja gut kennt und dann... Ja, dann weiß sie ja, wo sie sich die Infos dann holen muss und dann
ist das die guckt dann in irgendwelche Ordner und denkt sich, ach ja, da hat sie was geschrieben.
Ich schiel die ganze Zeit schon da unten auf dein Fläschchen.
Ach so, er ist ja jetzt warm. darf er, der muss nicht eiskalt sein.
Gebabbelt.
Ist ja auch recht so.
Du hast einen Wein mitgebracht aus deinem Weingut.
Ja.
Genau.
Ich schenke mal ein. So.
Da bin ich mal gespannt, was ja, das für auch. Eine ist.
Also normalerweise müsstest du jetzt hier auf die Knie gehen vor mir. Nee, nicht vor mir, sondern vor dieser Flasche.
Okay, erzähl.
Man geht ja nicht gern vor Flaschen auf die Knie, aber diese hier ist es wert. Siehst du ja auch hier das Etikett. Grazie aus Akazie heißt es.
Mhm,
und ich bin ja so ein großer Fan von der Scheurebe, weil es ganz tief hier verwurzelt ist, weil es unser regionales oder weil es eine Regionsgeburt ist, ja, also eine Kreation aus Rheinhessen, also die hier erschaffen wurde. Und wir haben das, also die trockene Scheurebe speziell, haben wir uns insofern zum Aushängeschild gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt pflanzen sie alles Sauvignon Blanc, weil das ist ja so cool und so in und in der Gastro und ja, wer braucht schon da die Scheureben? Und das war für mich unheimlich schade, weil für mich ist die Scheurebe, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Sauvignon Blanc, ist aber sehr viel filigraner, sehr viel eleganter, hat eben auch die Exotik. Ich bin halt auch so ein Regional-Heinz, muss ich ehrlich sagen. Also ich liebe meine Heimat, ich liebe die Region, ich liebe die Menschen dort, den Dialekt, alles, was da ist, weil das sind meine Wurzeln.
Ja.
Und sich dann insofern, das ist jetzt hart gesagt, aber es stimmt nun mal, also verkaufstechnisch zu verleugnen, um zu sagen, naja, also Sauvignon Blanc läuft ja blind wie geschnitten Brot, aber für eine Scheurebe muss man den Mund aufmachen, muss erzählen, was das ist.
Erklären oder was, ja.
Du hast ja gemerkt, ich bin gern erklärungsbedürftig und teile mich den Menschen mit. Und ich glaube einfach, dass da mehr Geschichte und mehr Tiefgang und mehr Schutzbedürftigkeit auch dahinter steht, hinter so einem Projekt Scheurebe.
Du sprichst mir ja so aus der Seele. Ja. Als ich damals mit im Weingut war, dachte ich das genau so. Und ich mag Sauvignon Blancs und ich habe damals genauso argumentiert wie du. Und dadurch, dass ich aber nicht jetzt die Weinmacherin war, konnte ich mich da leider nicht so durchsetzen. Und dann gut, hat sich dann auch später eher erübrigt, als ich dann wieder aus dem Weingut raus bin. Aber ich fand es so schade, als der Sauvignon Blanc quasi da das Rennen dann doch am Ende gemacht hat. Leider ein Stück weit, muss man ja sagen. Wir aber mit so einem rheinhessischen
Urgewächs,
ja, das ja, ist ja, ja so. Und es ist ja auch cool, dass der Georg Scheu hier die geboren hat, ja, und
ja.
Schmeckt super.
Prost. Ich habe auch gar nicht gelüftet, da habe ich mich schon wieder selbst überholt. Also warum musst du niederknien? Weil diese spezielle Scheurebe, also wir stehen kurz in den Startlöchern vor dem nächsten Jahrgang, also 2020 ist on the way. Wir haben am Montag, Dienstag wird filtriert.
Das ist ein 19er.
Das ist ein 18er.
18er.
Das ist ein 18er. Also ich hab im Moment keinen einzigen Tropfen Scheurebe. Keinen einzigen Tropfen. Außer
die Flasche.
Vier Flaschen, die ich zurückgelegt habe für diesen Moment. Also eine davon für diesen Moment. Für besondere Momente. Weil das war eine Sonderfüllung, die ich gemacht habe aus dem Jahrgang 2018 für die Schweiz.
Okay.
Weil da hat man einen guten Kontakt gehabt. Der Peter Keller, der übrigens ganz toll schreibt über Weinfrauen, Powerfrauen, und der hatte auch was über uns geschrieben. Und exklusiv für ihn oder mit ihm zusammen habe ich die Entscheidung getroffen, Scheurebe ins Akazienholzfass zu legen. Also nicht in standardmäßig Eichenholzfass, sondern in ein ganz exklusives, sehr seltenes Fass. Also das Akazienholz wird nicht häufig für die Fässer verwendet, für die Fassmacher, weil man eben ein ganz anderes Aroma dadurch generiert. Nicht so dieses Vanillige, was jetzt typischerweise die Eiche bringt, sondern es ist so ein bisschen forscher, ein bisschen grüner, ein bisschen in Richtung, ich fühl das so ein bisschen in Richtung Tannen gehend. Also so was, eine kühle Frische bringend. Und wenn man schon mal eine Scheurebe, was ja eigentlich eine fruchtige, exotische Queen ist, also so eine richtige Fruchtbombe, wenn man die schon mal ins Holz legt, was ja schon mutig ist, dann sollte man auch jetzt da keine Eiche dazu wursteln, sondern die filigrane Eleganz dieses Weißweinzen unterstützen. Und das kann die Akazie, deswegen Grazie aus Akazie.
Ja, yes, ist mega. Das Wortspiel auch.
Ja.
Und das passt so gut.
Ich bin jetzt auch total überwältigt, weil, wie gesagt, ich hatte den ja dann abgefüllt. Und das war vor genau einem Jahr ist der gefüllt worden. Und danach standen dann da die 4 Flaschen. Die Palette ging in die Schweiz.
Ja.
Und seitdem habe ich den nicht mal angerührt.
Okay.
Also extra. Ich habe das aufgespart für jetzt diesen Moment. Weil das ja auch, ja,
cool.
Und da muss man auch mal so einem Wein vertrauen, dass der dann sich toll entwickelt. Und da haben wir auch die Erfahrung jetzt mittlerweile eigentlich gemacht, dass die Weine, weil wir denen Zeit geben, sich dann auch ganz gut entwickeln und nicht irgendwie da so richtig plumpe Reife kriegen oder so, sondern das ist, die ist noch frisch, die ist
jung. Ja, deswegen, ich hätte jetzt 200 auf 18 getippt.
Ja.
Richtig gut, vielen Dank, Mensch. Cool.
Ja, das riecht man schon, gell? Also
es
war jetzt kurz still, weil wir riechen gerade.
Was es mich erinnert.
Ja.
Vor Ehrfurcht meine Stille eingelegt. Ja, super. Also das mit dem Akazien, das habe ich so noch nicht probiert, das muss ich echt gestehen. Also danke für diese Erfahrung. Und macht ihr das noch einmal jetzt?
Also ich habe jetzt, weil ich jetzt so ein leichtes Scheurebe-Defizit hatte, also zu wenig Scheurebe, hatte ich mich jetzt entschieden, Weißburgunder in ihr Häuschen zu legen.
Was gibt das für eine Fassgröße?
225 Liter.
So,
ein Barrique aus einem
Akazienholz. Aber wird nicht irgendwie innen geflammt oder so, ganz normal das Holz, oder wird es auch von innen ein bisschen
getoastet? Das ist ganz minimal leicht angekokelt, also so weißweintauglich.
Ja,
das ist nicht tief schwarz innen, sondern das ist, glaube ich, ganz leicht.
So eine leichte Toastung, ja. Dann kommt da der Weißburgunder jetzt
drin. Da ist der Weißburgunder drin und dann wird der wahrscheinlich als Zugabe für, also wir haben nicht viele Weine aus dem Holz, Weißweine.
Mhm.
Wir haben den Weißburgunder Halbstück und ich glaube, dass der da on top einfach gut passen kann.
Mhm.
Weil viel das, was man im Keller tut oder so generell für sich tagtäglich entscheidet, ich weiß nicht, ob das jetzt nur die Frauen so machen oder also es ist müssen aber auch die Männer so machen, also das kann sich nicht nur, können wir nicht nur auf die Frauenfahne schreiben, also es ist ganz viel Intuition und Abwägen der Dinge, die dann so passieren. Also man baut sich ein theoretisches Haus und hat dann einfach das Vertrauen, dass das genauso wird, wie man sich im Kopf das schon vorgemacht hat.
Aber das ist auch Erfahrung, hallo, ich meine...
Ja gut, mit Akazienholz habe ich überhaupt keine Erfahrung,
bis auf,
dass die eine Scheurebe drin gelegen hat.
Du kannst dir das irgendwie gut vorstellen. Ne?
Genau, also die Erfahrung wird vorweggegriffen, weil ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen kann.
Ja.
Erfahrung schon, aus dem Bauch heraus.
Nee, aber das, ja. Und das ist auch immer eine Kunst, finde ich. Auch bei Jungweinproben oder man probiert den Wein und hat schon genau die Vorstellung, was man mit dem macht, ja, wo der reinpasst. Wie dann das Endergebnis wird. Und das kannst du nur aus Erfahrung schöpfen, finde ich.
Erfahrung gepaart mit Ahnung. Erahnen.
Ja, und ein Stück weit dann die Intuition, die kommt damit dazu.
Genau.
Absolut. Ja, du machst im Moment ganz viel Online-Weinproben, ne, Corona geschuldet.
Mhm.
Ist, ja, denke ich, schon eine ganz gute Möglichkeit, das jetzt so ein bisschen auszugleichen, wenn die Leute nicht auf den Hof kommen können und nicht probieren können. So aus deiner Erfahrung jetzt, was denkst du, bleibt da was am Ende oder wird das nur für solche Situationen, die hoffentlich auch dann bald vorbei sind, irgendwie noch bleiben?
Also ich kann ja jetzt schon mal von der ersten Corona-Jahr 1, also letztes Jahr, kann ich ja schon mal aus Erfahrung sagen, wenn die Türen wieder aufgehen können, dass die Leute nach draußen rennen und dass die Leute es verdient haben, verdammt nochmal draußen zu sein und vor allen Dingen bei einem Glas Wein und dass die Menschen wieder sich spüren können.
Mhm.
Und das geht, gut, die Winzerin muss das so sagen, perfekt natürlich mit Wein. Und deswegen haben wir auch letztes Jahr diesen sehr unbeholfenen Online-Schub gehabt im März, wo wir gesagt haben, die Jahrgangspräsentation fällt aus. Und dann habe ich dann gesagt, jo, dann machen wir so Videos und habe dann YouTube-Videos gedreht, zum Glück auch professionell gedreht. Das war dann auch eine gute Intuition. Und habe dann die Leute einfach immer dann, wenn sie wollten, den neuen Jahrgang probieren lassen. Das war aber auch noch nicht live, das war aufgezeichnet.
Ja.
Und dann gab es so eine Winzerinnen-Sprechstunde, da hat man dann seine Fragen gestellt. Also es waren eine Paarung aus live und aus Aufzeichnungen. Und dann kam aber dieser Aufschwung, wo es hieß, die Leute dürfen raus. Dann war am Anfang noch die Menschen, die voreinander Angst hatten.
Mhm.
Das ist keine Situation, wo man sich mit einem Glas Wein begegnen sollte. Deswegen haben wir nochmal 1,5 Monate gewartet und dann ging das Weinpicknick los.
Mhm. Und da ging es ja auch auf Abstand. Ne?
Das hat auf Abstand, wir haben da 1 Hektar, die Leute waren brav. Wir haben eine Wahnsinnslogistik betrieben, die aber funktioniert hat.
Mhm.
Ich habe vorne in der Registrierung geguckt, dass immer so und so viele Leute. Und also das war eine Wahnsinnsarbeit. Aber die Leute sind rausgegangen und haben, also jeder persönlich und hochoffiziell, danke, dass ihr das macht. Danke.
Ja, cool.
Und das war dann für mich, wow, okay, im Moment ist nicht die Online-Welt, im Moment ist die echte Welt. Und dann ging es wieder rückwärts im November und die Distanzwelt hat sich wieder eröffnet. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass diese Distanz mit der energetischen Persönlichkeit, die ich ja zum Glück habe, und auch mit der Flexibilität, mit der Spontanität und mit diesem kreativen Chaos, mit allem, was ich da irgendwie in mir trage, dass ich mir versuche, das so anfühlen zu lassen, als würden wir uns wirklich sehen.
Mhm. Ja.
Und da gehe ich in diese Proben
Gefühl
rein.
Gibst du dann drüber,
und die Leute kommen ja dann auch, der eine kommt aus Hamburg, der nächste kommt aus Berlin. Also ich schreibe auf diese Paketaufkleber Orte auf, wo ich denke, die wären niemals gekommen.
Ja, das ist so die Chance ein Stück weit.
Genau, und letztendlich muss man dann sagen, wer es schafft, ein Online zu kreieren, was Vertrauen schafft, was Mensch zeigen kann und was auch die Gags bringt, um live zu sein. Das ist ja dann Fernsehen. Du musst ja heutzutage, musst du dich ja mit echten Gags messen, ja, mit Gagschreibern, ja. Aber du kannst es durch die Menschlichkeit wieder ausgleichen.
Ja.
Und deswegen denke ich, und ich habe hier Firmenweinproben gemacht, ich habe große Weinproben gemacht mit 200 Leuten auf der anderen Seite, 200 Haushalte auf der anderen Seite.
Ja.
Ich habe aber auch mit 10 oder 12 Bossen da gesessen, die irgendwie die hochgelobten Manager der Firma XY sind.
Mhm.
Also das hat einen eigenen Charme und ich glaube jetzt auch zukünftig, dass es beide Versionen geben kann.
Ja.
Und dass aber man so Richtung Sommer gehend das eigentlich nicht braucht.
Nee.
Weil sonst entfernen wir uns ja von unserem Drang, im Sommer draußen zu sein.
Ja.
Und das finde ich auch unfair.
Ich auch.
Das muss nicht sein.
Mhm.
Und auch wenn es vielleicht weiter gebucht werden würde, würde ich sagen, hey Leute, Weinschoki-Käse, das geht im November weiter, seid froh. Und egal wie die Situation ist gesellschaftlich, ich bin für euch da und wir trinken einer zusammen und haben da viel Spaß. Und Firmen haben oft das Problem, dass sie quasi die Firmenfeier schlecht machen können, weil sie die Distanz haben.
Mhm.
Es gibt ja sogar Länderdistanzen. Firmen, die jetzt erst entdeckt haben, dass sie gar nicht fliegen müssen. Firmen, die jetzt entdeckt haben, dass sie sich treffen können und dass es ganz einfach ist.
Ja.
Also ich hasse Digitalisierung und ich liebe sie gleichzeitig.
Geht mir ganz genauso. Also ich hatte auch schon Momente, wo ich gedacht habe, so ein Mist, jetzt passt gerade gar nicht. Und in anderen Momenten dachte ich wieder, cool, zum Glück haben wir das, weil sonst wäre vieles gar nicht möglich gewesen in der Zeit. Ja. Zum Thema Öko-Weinbau hatte ich mir noch aufgeschrieben, du hast auch mal zwischendurch Biodynamie getestet. Hast du es noch weitergemacht oder war das nur ein Test? Das hat mich interessiert.
Genau, also im Rahmen des Filmes Wein weiblich war dann quasi mein ganz
Projekt
internes
hat.
Projekt.
Hm.
Ich versuche, ein Weinberg zu halbieren. Nee, ich versuche nicht, das ist ziemlich einfach. Also ich sage halb bio, halb biodünn, biodynamisch.
Das war quasi dein Projekt für diesen Riesling in Wein weiblich, ja?
Genau, also okay. so war die, weil ich einfach die jahrelang schon überlegt habe, Mensch, glaube ich das, will ich das, was macht das, wirkt das, bringt das was? Also so viele Fragen, aber immer unter der Prämisse, so ein bisschen die Zauberei fühlt sich halt immer noch an. Ja? Und als ich da morgens gestanden habe mit meinem Hexenbesen und habe die Tees gerührt, bin ich auch zwischen Hokuspokus und Wirkung hin und her geschwappt von meinem Gefühl her.
Mhm.
Weil ich eben gesagt habe, das fühlt sich so gut an und es ist wirklich toll. Bin aber noch gar nicht so sicher, ob das jetzt mein Wein plötzlich in eine Welt katapultiert, wo der nie sonst landen würde.
Ja.
Also ich finde es ganz toll, um eine sehr starke Bindung zu dem eigenen, also habe ich ja schon, aber um eine noch stärkere Bindung zu dem eigenen Tun und zu dem Kosmos, ja, also ja, auch in Richtung übersinnliches Denken zu gehen. Aber es ist ja auch bewiesenermaßen, dass da was passiert. Es ist für mich immer noch, wo ich sage, ja, das könnte ich machen. Jetzt kommt dieses Komma, aber, das haben ja viele,
ja, ja.
Ich habe ja gar keine Zeit.
Ja. Ja.
Und das hört sich jetzt banal an, wenn man was Gutes macht, dann muss man immer Zeit dafür haben. Da muss die Zeit einfach irgendwo da sein, Komma, aber. Mich hat eine andere Idee so weit gepackt und überholt, dass ich sage, dass diese Idee wertvoller ist.
Okay.
Weil ich weiß, okay, ach, das könnte ja was sein mit den Büchern. Und ich glaube auch, und das ist ganz gut. Und das ist aber auch wieder, ich müsste jetzt jemanden einstellen, sonst könnte ich diese Nummer nicht wuppen.
Ja.
Und dann bin ja ich es diejenige, die morgens den Tee anrührt, sondern ist es jemand anders. Und dann ist es schon wieder nicht mein Input, den ich jetzt in die Natur bringe.
Ja, verstehe.
So, okay. Und welche andere Idee hat mich überholt? Die Idee einfach, du hast 11 Hektar Weinberg, wir sind Bio. Du warst Flaggschiff für die Stadt Mainz, weil wir waren die Ersten, die gesagt haben, los geht's.
Ja, genau.
Es kam auch jemand, der gefolgt hat. Und das ist wichtig, wenn jemand eine Idee weiter fortpflanzt, dann kann irgendwann die Welt weiter bestehen. So, und dann kam der Gedanke, was ist mit dieser Landwirtschaft, die auch noch im Betrieb geschlummert hat, also die wurde konventionell betrieben. Dann gab es zur Betriebsübergabe und wir waren ganz kurz davor zu sagen, wir stoßen das ab, so wie es jeder macht.
Mhm.
Weil die Welt geht in Richtung Spezialisierung. Das ist nicht nur der Weinbau, sondern man sagt, mach was ganz und richtig und bilde dich darauf aus und lass alles, was neben ist, liegen.
Mhm.
Deswegen gibt es ja auch Fabriken. Deswegen gibt es Leute, die nur Tupperdosen produzieren.
Ja, ja.
Die produzieren dann aber keine Gummibärchen. So. Aber früher war es so, und ja, man sieht, ich bin sehr innovativ, aber ich bin auch ein früher Mensch. Früher war es so, dass du deinen kleinen Bauernhof hattest und da hattest du dein Weinberg, du hattest dein Vieh und du hattest deinen Acker. Hm. So war es in Rheinhessen. Das ist früher. Und dann kam es hier, du bist überhaupt gar nicht mehr wirtschaftlich, du musst wachsen und mach doch das, was du am besten kannst. Entweder du bist Bauer, du bist Ackerbauer oder du bist Winzer. Und das haben ganz, ganz viele gemacht und dann kam der Wachstum, die Explosion. Und der Markt ist aber überschwemmt und gesättigt mit Wein. Und der Markt ist auch so, oder beziehungsweise die Welt ist so, dass wir Land flächendeckend, dass der Mensch sich flächendeckend seinen Lebensraum zerstört.
Mhm.
Da braucht man nicht irgendwie sagen, das ist jetzt Hokuspokus und Klimawandel gibt es auch und so weiter.
Also wir spüren, dann auch,
genau,
oder?
Wir spüren in unserem Business ganz, ganz stark, dass wir eigentlich ein bisschen anders handeln müssten. Nicht eigentlich, wir müssen. Und wenn nicht wir, wer dann, um Gottes Willen, macht diesen Riesenritt, 11 Hektar Öko-Weinbau plus die knappen 100 Hektar Ökolandwirtschaft.
100 Hektar?
Ja, also 90.
Ja, ja.
90,
nein, aber Wahnsinn.
Es werden bald 100.
Das ist nicht wenig.
Und jeder sagt, die Spinner. Aber es muss so lange die Spinner gesagt werden, bis andere mitmachen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre die größere Tat in der Welt, als zu sagen, ich stehe morgens auf und rühre Tee an, wo ich mir nicht sicher bin, ob das gut ist.
Okay.
Ich bin mir sicher, dass es gut ist, wo ich mir nicht sicher bin, ob nicht was anderes noch viel besser ist.
Mhm.
Ja, deswegen
habt ihr das jetzt so entschieden.
Genau.
Und wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, ihr bewirtschaftet jetzt die 100 Hektar Ackerland ökologisch, produziert ökologische Produkte da drauf. Was zum Beispiel?
Genau, also wir haben auch mit Dingen weitergemacht, die wir schon hatten, sprich Weizen, Gerste.
Mhm.
Haben uns aber auch in den Riesen Sektor oder in den sehr wichtigen Sektor, das essen wir ja jeden Tag, also zumindest wir zu Hause, Kartoffeln. Begeben.
Ja.
Was für mich eins der wichtigen Grundnahrungsmittel ist, die du haben kannst. Also ohne die Kartoffel bist du nichts in dieser Welt. Und das muss regional sein, das muss bio sein und das muss aus einer Hand sein. Und deswegen haben wir auch andere Betriebe, beziehungsweise wir haben uns gegenseitig angesteckt und gefunden. Ja, anstecken darf man heute nicht sein. Wir haben uns gegenseitig gefunden. Und haben die Biofamilie Rheinhessen gegründet und sagen nicht nur, wir machen das so, sondern andere machen das so. Und das ist dann auch marketingmäßig ein Auftritt, wo man dann sagt, hier ist die Region, hier ist Nachhaltigkeit, hier sind Menschen, echte Menschen, die genau da vor deiner Haustür sich mit diesen Kartoffeln beschäftigen und dabei noch diesen Boden nicht kaputt machen. Und es ist ein Monsterding. Also das hat uns echt reingeritten in eine Welt, die wir eigentlich gar nicht schaffen im Moment.
Okay.
Und müssen aber auch gucken, wie wir zukünftig es halt einfach trotzdem machen.
Ja. Aber wenn es eine Leidenschaft ist und wenn man da voll dahinter steckt, ja, oder steht, dann funktioniert es und dann. Ja. Du musst halt jetzt gucken, wie du da auch personell wahrscheinlich das strukturierst.
Natürlich, ja.
Ne?
Genau. Und man muss überlegen, 11 Hektar gesundes Land und du freust dich und bist stolz, dass die Leute den Wein trinken, steht gegenüber 100 Hektar gesundem Land. Und da muss man doch sagen, wenn wir es abgeben, dann ist es weg.
Mhm.
Und dann ist es auch garantiert nicht ökologisch.
Mhm. Ja. Cool. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er das mit der Landwirtschaft.
Ja, das vergesse ich oft. Ja.
Aber seit wann ist das jetzt?
Seit 2017.
Ja, also schon jetzt 3 Jahre.
Okay, ja, fast 4. Genau. Also wir haben jetzt die erste Öko-Ernte umgefahren, weil es muss ja alles umgestellt werden und so weiter. Das ist eine riesen Herausforderung, weil ich ja in diesem Beruf nicht voll ausgebildet bin und trotzdem alle Formalitäten, die dazugehören, eben auch
bewältigen muss.
Behördengetreu bewältigen muss. Ja. Es ist nicht einfach, aber es muss es wert sein, sich aufzuopfern für die nachfolgenden Generationen.
Finde ich super. Aspekt. Jetzt sind wir da leicht ein bisschen abgedriftet in ein wichtiges Thema auf jeden Fall und einen wichtigen Aspekt, der dich und euch als Betrieb hier ausmacht. Ich wollte ja beim Film Wein weiblich nochmal ansetzen.
Zu Recht.
Das war ja auch ist immer noch eine coole Sache, eine coole Aktion. Das Filmprojekt Wein weiblich, wo du eine der Hauptrollen spielst, in Anführungszeichen. Erzähl mal, wie hat sich das waren glaube ich 2 Jahre, die produziert wurden. Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt, Teil dieses Projektes zu sein? Es ist ein Kinofilm, aber als was bezeichnet ihr das? Ihr seid ja keine Schauspieler, habt keinen Text.
Nein, es ist kein Drehbuch. Es ist ein Kinofilm, der Dokumentationscharakter hat, weil jeder Dokumentationsfilm oder die meisten Dokumentationsfilme haben kein festes Drehbuch, sondern man filmt Tatsachen, man filmt Geschichten oder irgendwelche Vorgänge. Und am Anfang war das wirklich noch eine Reise auf ungewisser Ausgang, weil die Idee schwebte ja im Raum, und die hatte nicht ich, sondern die hatte der Regisseur, die hatte auch Stuart Pickett, der Weinkritiker. Die beiden haben das ausgeheckt und haben gesagt, diese Weiblichkeit der Weinbranche oder dieser weibliche Faktor in der Weinbranche, der bedrohlich zunimmt, ja, also der angeflammt oder aufgeflammt ist und dann aber immer intensiver geworden ist. Gibt es da einfach, oder was spürt man komplett, wenn man das beobachtet?
Mhm.
Weil diese Standardfragen, was machen Frauen anders als Männer? Und auch, die bin ich schon 100.000 Mal über die ganzen Jahre immer wieder gefragt. Und ich gesagt, nee, eigentlich nichts. Und also völlig abgestumpft. Und der Film will das aber gar nicht. Der Film will nicht irgendwie das, was alle gern hören würden. Ja, die Frauen machen es halt besser. Oder irgend so ein plumpes Dings-Statement. Ja. Sondern der Film will zeigen, dass wenn man 4 unterschiedliche Charaktere und 4 unterschiedliche Denkensweisen filmt und Frauen öffnen sich vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr und es geht halt darum, ne, dass man dann so auf wunderbare Weise, und die machen ja eigentlich das Gleiche, also diese 4 Menschen machen Riesling, so ganz plump.
Ja.
Und dass du denkst, auf 2 Stunden Kinolänge wird das ja schon ein ziemlicher langer Schinken. Und du könntest denken, es wird langweilig. Aber allein schon während dem Dreh und während man sich selbst beobachtet, wie das eigene Leben eigentlich so ist und was das für eine wahnsinnige Spannung, Energie, Kraft und Freude hat, das merkt man erst, wenn man dabei gefilmt wird, wirklich. Also okay. Dann merkt man es ganz wirklich früher wusste man auch, dass man sich freut, aber beim Über-die-Schulter-Filmen wurde es klar, dass dein Leben und dass diese vier unterschiedlichen Leben, dass die so besonders wertvoll und anders und dass die jedem Einzelnen, der sich das anschaut, dass man sich da wiederfindet in Situationen, dass man dann sagt, okay, die macht es so, aber die andere macht es doch ganz anders. Also es ist ein Dauerstaunen, mit auch Gags und mit Tränen und Leidenschaft und also alles, was an Gefühle in deinem Leben kommen kann, wo du sagst, in diesen 2 Stunden bin ich ganz nah daran gekommen. Ich weiß immer noch nicht, wie Wein machen geht, weil das ist ja kein Dokumentationsfilm, wie geht Wein. Ja. Manchmal kommen da Sachen, wo ich denke, boah, das können die Leute doch jetzt nicht verstehen. Und dann sagt der Christoph Koch, der Regisseur, ja, aber die staunen darüber, dass ihr da was macht.
Ja.
Und das ist das, dieses Thema Wein einfach nicht von einer fachlichen, sondern von einer sehr emotionalen Seite zu beleuchten. Und das bringt auch den Leuten Erkenntnis und das bringt die vielleicht dann auch zum Weinen, um zu sagen, das ist doch gar nicht so schwer. Das ist was, was ich angreifen kann.
Ja, du konntest du selber sein. Ne? Man war da nicht in der Rolle drin, sondern ja, es war ganz authentisch.
So,
ne?
So beim ersten, zweiten Dreh denkst du noch, wow, was ziehe ich jetzt für ein T-Shirt an? Das kann er denken, du bist die Letzte.
Ja,
ja, also und so, irgendwann geht es so und ich sage, gut, da ist jetzt Loch, geht noch. Und dann denkst du dir irgendwann, boah, es ist doch gerade egal, jetzt hast du halt nichts anderes und du hast sowieso keine Zeit zum Einkaufen, du ziehst jetzt halt das an, was du anziehen würdest.
Ja,
ne? Und fertig.
Und, so läuft's, ja.
Und normalerweise denkst du dann in dem Moment, boah, wenn ich das später gucke, ist mir das bestimmt peinlich. Und dann guckst du aber später und sagst dir, nö, ich komme ganz gut mit mir zurecht.
Ja.
Man muss sich dann halt auch, wenn man schon in sein Leben reingefilmt kriegt, muss man sagen, okay, ich komme dann auch halt mit meinem Leben und vielleicht auch mit meiner Föhnfrisur, mit meiner vermattelten... Komm ich dann zurecht. Das braucht auch Selbstvertrauen.
Ja, absolut. Würde ich sagen, und das kann ja dann auch in der Zeit wachsen noch ein bisschen mehr, wobei das hast du ja schon gut.
Ja, aber ja, ich bin auch ganz schüchtern.
Was fandst du da am coolsten dran an dieser ganzen Aktion mit Wein weiblich? Ist es schon abgeschlossen eigentlich? Nee.
Oder der Film ist abgeschlossen. Ja, also es ist alles da.
Ist ja,
wir haben gedacht, wir laufen zusammen mit dem neuen James Bond an und hatten dasselbe Problem wie James. Also einfach der Riegel davor. Hatten aber auch schon Events. Ich war ja ganz verrückt oder so bekloppt im Garten, 350 Leute mit einer riesen Leinwand, diese Open-Air-Premiere zu machen.
Ja.
Das Schöne dran ist, ich meine, während dem Drehen ist es ja alles ganz toll und spannend und also während dem Drehen kam ganz viel Selbsterkenntnis, wie wertvoll das ist, was ich mache. Das ist mein großes Highlight. Von allen Handgriffen, dass ich das als mit Mehrwert belege jetzt.
Ja.
Danach, wenn du dann in die Gesichter guckst, während dieser Vorführung oder auch das Feedback bekommst, dann ist es so unglaublich wertvoll, dass das was bei den Menschen auslöst.
Ja.
Das ist unbeschreiblich.
Und da kam wahrscheinlich auch entsprechendes Feedback von den Leuten dann, oder?
Ja, das hat sich
niemand... Kam zu dir hin?
Es kam zu mir hin, ganz bewusst. Die Leute haben bis hin zu ganz langen Sprach- und WhatsApp-Nachrichten, bis hin zu Anrufen oder auch Videos, was die Leute von sich gedreht haben. Also es war alles da und die Leute sind so glücklich und schreiben dann auch so hochintelligente, total witzige E-Mails, wo man sagt... Oh wow, jetzt sitzt da auf dem am anderen Ende so ein bisschen so ein Eva-Charakter, so ein Kreativ-Verrückter.
Ja.
Und die leben das dann nochmal durch und sagen, wow, jetzt hat das.
Ach, das ist doch schön, oder? Gebracht. Das tut doch gut dann auch, wenn man merkt, das hat was bewirkt.
Genau, bei den und Leuten. Nicht nur jetzt bei mir selbst, dieses Staunen an unserem eigenen Tun, an diesem Winzer-Tun, sondern auch die Erkenntnis dessen, dass wenn er endlich mal rauskommt, so richtig rauskommt, dass ich ganz fest dran glaube, dass es der Weinbranche was bringen wird.
Ja.
Und nicht der weiblichen Weinbranche, der Weinbranche.
Ja.
Weil ich ganz fest glaube, dass die Intensivität, das Gefühl von Heimat, von Natur und von Stärke nicht weiblich ist, sondern dass es einfach in dem Wein wohnt oder in dem Menschen und den Wein und dass du damit dass du dadurch eine Faszination gewinnen kannst. Wenn du das anschaust und dass du nicht irgendwie sagen wirst, Frauenwein ist der coolste und wirst sagen, Wein.
Ja.
Fertig. Wein.
Das kommt auch so rüber. Ja. Also das Empfinden hatte ich auch, als ich den Film geguckt habe. Ja, du machst so, so viel, bist ständig busy, wie man sagt. Es muss aber doch auch mal für dich eine Pause geben. auch eine Eva braucht mal Pause. Was machst du denn als Ausgleich zu deinem stressigen Alltag, zu deinem arbeitsreichen Alltag? Was gibt dir Ausgleich? Den braucht man,
also,
würde ich sagen.
Genau, was natürlich so ein bisschen dieser heilige Dienstagabend mit der Musikstunde, das bringt mich, obwohl ich dann auch länger brauche, um reinzukommen, weil ich komme ja dann echt von so einem hohen energetischen Level und muss dann plötzlich Noten lesen. Das andere, die liegen 2 Stunden auf der Couch und bereiten sich seelisch und moralisch vor. Ich kriege dann immer Lacher von rechts, wenn ich am Anfang überhaupt gar keinen Ton, also nur weil ich einfach mich finden muss.
Was spielst du da für ein Instrument?
Ich spiele Posaune, Tenorhorn und Bariton.
3?
Ja, Instrumente. Aber nicht gleichzeitig.
Ja, also. Klar.
Und cool, genau, und das macht mir viel Spaß. Ich liebe auch verschiedene Musikstile. Natürlich wird in so einem Blasorchester auch Blasmusik gespielt. Das vermisse ich sehr, dass das jetzt im Moment nicht geht, weil ich bin ja auch zu faul zu üben. Ich würde mich jetzt da nicht allein hinsetzen. Ja, während Corona sind wir tatsächlich auch auf Abstand zusammengekommen und das war wichtig, ganz, ganz wichtig. Die Zeit mit den Kindern ist aber auch die wichtige.
Ja.
Und natürlich ist eine Zeit mit Kindern auch nicht eine Voll-Off-Time, denn da bist du nicht bei dir selbst und mit dir alleine, sondern die Kinder, aber das ist für mich so intensiv, dass ich das für mich 100% abfärben kann.
Das verstehe ich
auch
total.
Wenn ich mich dann ärgere mal.
Ja, aber.
Und joggen gehe ich, solange mein Knie es noch kann. Ja, ich hoffe, dass es noch ein bisschen kann. Das ist beängstigend, das will nicht mehr, aber ich will.
Ja.
Also ich power mich gerne aus und trotz, dass es ja mein Beruf ist, ist auch für mich eine Auszeit, immer in den Winger zu gehen.
Ja.
Ja, es kommt halt nicht immer vor, weil das kann ich mir auch nicht leisten, weil ich sonst auf anderer Seite einfach zu viel fallen lasse.
Ja.
Aber das muss sein.
Ja. Das gehört ja auch zum
richtig
zum und das ist die Natur. Dasein dazu. Ja. Ne? Deswegen hat man sich ja vielleicht mal auch dafür entschieden, das zu machen.
Ja.
Steckst du dir Ziele bewusst? Schreibst du die irgendwo hin? Oder sind die in deinem Kopf?
Also ich schreibe leider viel zu wenig da auf, weil ich immer so mit Kurzzeitzielen, also diese Kreativität bringt dir halt auch dann auch den Drang dazu, das, was du jetzt gerade einfach mal toll findest, zu entwickeln. Und in meinem Kopf schwebt immer leider ein oder zu wenig definiertes Ziel. Man denkt immer, ja gut, wenn ich jetzt schon auf so einem Hochpower-Level bin, dass ich dann da irgendwie mal es schaffe, runterzufahren. Und also dieses Ziel ist leider noch nicht ganz ausdefiniert, dass ich sage, wie und wann es eigentlich auf welchen Kanälen weniger wird.
Okay.
Und ja, da habe ich quasi nicht genug aufgepasst in unserem Kurs, beziehungsweise ich weiß es leider ganz genau.
Ich wollte gerade sagen, du hast schon ganz gute Erkenntnisse.
Nein, ich weiß es ganz genau und ich warte immer noch auf den Moment, wenn ich mal keine Idee habe und mich hinsetzen kann und kann sagen, so wollen wir es.
Mhm.
Aber das Traumziel wäre eigentlich, es ein bisschen zu machen wie früher. Das heißt also, nicht dieses Wachstum komplett auszuschalten. Das ist immer so mein Credo. Wachstum ausschalten und dafür Intensivierung auf verschiedenen Feldern. Und das treibt uns vielleicht jetzt auch im Moment aktuell, gut, das ist jetzt, kann quasi ein Zukunftsmodell sein, zu sagen, wir machen aus diesen eigenen landwirtschaftlichen Produkten plus Wein, was ja genau als Produkt der Erde sind, beides,
ja.
Machen wir einen bio-regional unverpackt Hofladen und würden sagen, scheiß dir doch auf diesen ganzen Wahnsinn und versuche mit einem klugen Back-to-Basic, was nicht traditionell, sondern zukünftig traditionell ist, den Leuten vorzuleben, wie unsere zukünftige Welt wieder funktionieren müsste,
okay.
Damit es wieder gesund wird. Also
cool.
An dem bastle ich, aber dadurch, dass wir echt konzeptieren ohne Ende, weiß ich noch nicht, wann wir da sind.
Ja.
Ich würde gerne auf, vielleicht müsste ich mal wieder so ein großes Blatt machen und würde Daten draufschreiben und sagen, dann und dann, weil das hat gestimmt, das hat sogar fast auf den Tag genau gestimmt, dass ich
das
auf dem Visionspapier, wir hatten dann ein großes Plakat hingelegt und haben exakte Daten hingeschrieben, wann wir wo sein wollen, mit welchen Umständen sozusagen. Und ich habe quasi um 4 Tage daneben das Geburtsdatum meiner 2 Kinder
aufgeschrieben. Hattest du die Tage da hingeschrieben?
Ich habe die Daten hingeschrieben. Und es waren 4 Tage daneben. Und das ist natürlich der große Wahnsinn.
Ja, klar.
Ja.
Eine letzte Frage habe ich noch. Was ist so dein Resümee aus jetzt fast 13 Jahren Selbstständigkeit? Und hast du einen Appell an unsere Zuhörenden da draußen?
Also, wenn du selbstständig bist, dann ist es die größte Wertigkeit, einfach dich auszuleben. Egal welches Fach. Also dieses Ausleben auf deinem ganz persönlichen Lieblingsfach. Mhm. Und das ist Wert ohne Ende, weil wenn du angestellt bist, dann wird dir vorgegeben, wo du dich ausleben darfst. In Teilen. Ich meine, wenn du den Job gefunden hast, dann kann ja auch das... Also es gibt Angestelltenverhältnisse mit Selbstständigkeitscharakter, weil du sehr selbstbestimmt bist. Wäre ja auch quasi das Optimum eines Angestelltenverhältnisses. Aber du bist selbstbestimmt und du bist in deiner Kreativität ungebremst. Das ist die eine Seite und die ist alles wert. Dann siehst du die Schattenseite und siehst dich, und das belastet mich am allermeisten an der Selbstständigkeit. Und siehst dich, vielleicht ist es auch im Winzerbetrieb extrem und extremer, du siehst dich als Sündenbock des Systems, als kleiner mittelständischer Betrieb, der quasi, also ständig von anderen Mächten zerstört werden will. Mhm. Also du kommst morgens ins Büro und denkst nichts Schlimmes und 5 Minuten später ist deine Existenz bedroht, weil da kommt ein Schrieb von dem und dem und du sagst, oh Gott, damit das habe ich gestern, wusste ich noch nicht, dass das existiert und plötzlich ist das als deine Existenz bedrohende, das kann ja ein Steuerbescheid sein. Also da kommt das Ding und dann sagst du, das will ich gar nicht betitulieren, da können wir morgen noch reden. Also du kommst dahin und denkst an nichts Böses und plötzlich bist du bedroht.
Ja.
Und wenn du es schaffst, diesen positiven Teil, den ich am Anfang gesagt habe, hast, so präsent da oben drüber zu heben, dann kannst du selbstständig sein. Wenn du das nicht schaffst, dann musst du es lassen.
Ja.
Weil sonst macht es sich kaputt.
Ja.
Und es gibt sehr viele Stunden, da schießt diese Zerstörung drüber und du musst, also bei mir, und ich versuche immer zu sagen, das macht man meistens nachts, zu sagen, bring doch dieses Ding unters Level, sonst kannst du gleich zumachen. Ich habe auch schon oft geschrien, ich mache den Laden dicht, habe schon ganz oft geschrien, aus Zorn.
Ja, klar.
Weil ich sage, ich mache doch alles. Mhm. Ich bin nicht auf 100%, ich bin auf 200% für euch, für mein Land. Und ihr wollt mich aber scheinbar nicht haben. Und das muss man versuchen auszuhalten mit einer positiven Energie. Und das wäre das, was ich so ganz pauschal quasi in jede Branche reinblasen kann als Tipp. Ja. Und wenn du da keinen Mut hast, keinen Mumm und jetzt mal... trotzdem als Frau gesprochen, keine Eier, dann musst du es lassen. Dann kannst du das nicht aushalten, sonst macht es sich kaputt.
Ja.
Aber freu dich an dieser Energie und an den positiven Seiten. Genau. Sonst. Ja. Gut.
Gutes Wort
zum Sonntag.
Okay. Prost und nochmal danke für deinen sehr, sehr guten Wein.
Ja.
Scheurebe auf de Schorsch.
Ja, auf de Schorsch.
Und auf uns und euch.
Genau.
Und
auf die Zukunft vor allen Dingen, ganz wichtig. Dass weitergeht.
Das ist richtig. Prost. Danke, dass du da warst, Eva.
Gerne.
Hat mich gefreut.
Gerne.
Das war mein Interview mit Eva Vollmer. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du ihn abonnierst. Das ist super praktisch, weil du dann keine der weiteren Folgen verpasst und immer benachrichtigt wirst, wenn eine neue Folge online geht. Und ich verspreche dir, dass in nächster Zeit noch ganz viele spannende Frauen hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern werden. Und wenn du vielleicht Ideen oder Anregungen hast, die mir auch natürlich helfen, da auch immer besser zu werden, dann lass sie mich gerne wissen. Schick mir eine Nachricht an meine E-Mail-Adresse, die unten in den Shownotes steht. Jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!